Vor 4 Wochen ging eine Nachricht durch alle Medien, und so habe ich es auch in meinem Autoradio gehört. Ein renommierter Astrophysiker, Stephen Hawking, ist gestorben. Ihr habt es vielleicht auch gehört. Er war einer der intelligentesten Menschen unserer Zeit, und er hat sich unter anderem beschäftigt mit der Entstehung unseres Universums. Er litt an einer Krankheit des motorischen Nervensystems und musste schon viele Jahre einen Sprachcomputer benutzen, um überhaupt kommunizieren zu können. Ihr seht es hier. Es hat ihn aber nicht abgehalten, seine Studien weiter voranzutreiben, die in der ganzen wissenschaftlichen Welt hoch geachtet sind und waren und sind. Er kam zu der Erkenntnis nach all diesen Forschungen, dass diese Erde keinen Gott braucht, um zu existieren. Er war bekennender Atheist und für viele andere Atheisten dadurch ein großes Vorbild. Interessant ist, dass er bis zum Ende seines Lebens auch nicht beweisen konnte, dass es Gott nicht gibt. Das war ihm auch nicht gelungen. Ein Tag später kam eine Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Ich lese nicht die Bild-Zeitung, ich habe es durch meine Recherchen herausgefunden, aber ich fand es ganz interessant. Da heißt es: Bin ich dümmer als Stephen Hawking, weil ich an Gott glaube? Und die Antwort war: Sehr wahrscheinlich bin ich dümmer als Stephen Hawking, aber nicht, weil ich an Gott glaube. Amen. Stephen Hawking wollte Gott mit seinem brillanten Verstand finden und erfassen. Er wollte ihn in sein immer noch menschliches Denksystem irgendwie hineinbringen, und er ist gescheitert. Er ist gescheitert, weil Gott größer ist. Er ist gescheitert, weil Gott in einer anderen Dimension lebt als das, was er erfassen konnte. Eine Dimension ohne Raum und Zeit. Unser Gott ist allmächtig. Und die Bibel sagt uns, dass der Zugang, um Gott zu finden, nicht der Verstand ist. Wir müssen den Verstand nicht an die Seite legen, es ist ein Geschenk Gottes. Aber letztendlich ist der Zugang zu Gott eine andere Fähigkeit, die wir brauchen. Es ist die Fähigkeit des Glaubens. Hebräer 11, Vers 6 sagt uns: Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Eine Voraussetzung ist, dass wir ein suchendes und ein aufrichtiges Herz haben. Weiter können wir in Hebräer 11, das ist so das Glaubenskapitel, lesen. Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist interessant. Erst kommt der Glaube und schenkt uns die Erkenntnis. Der Glaube kommt vor dem Verstehen. Denken wir weiter, dann wird ja dieser Glaube den Rahmen unserer menschlichen Erkenntnis erweitern. Ja, er wird ihn ja sogar durchbrechen können und die Grenzen unserer menschlichen Wahrnehmung durchbrechen. So, dass wir durch den Glauben in den geistlichen Raum, in eine andere Dimension kommen. Und so möchte ich heute, weil mich das total begeistert, mit euch über die Kraft des Glaubens sprechen und was wir von Gott im Glauben nehmen und empfangen dürfen. Und so heißt meine Predigt: Der Glaube ergreift. Und diese Handbewegung, ich gebe euch meistens irgendwas mit, diese Handbewegung prägt sie euch ein. Sie bedeutet mir viel für mein Leben. Wenn ich bete, dann mache ich diese Handbewegung und ich sage: Ich ergreife und gebe diesem Nachdruck. Was ist der Glaube und wie entsteht er? Wisst ihr, wir reden, oh, wir wollen glauben. Aber wie geht das? Wie kann ich glauben? Was ist das? Das ist so abstrakt erstmal. Glaube ist für mich Vertrauen, Gott zu vertrauen. Er entsteht, wenn wir uns auf Gott einlassen und ihn als einen liebenden Vater sehen, als einen Vater, der gute Gedanken über uns hat. Es hat ganz viel damit zu tun, wie wir Gott sehen, was wir für ein Bild von ihm haben. Und das ist wichtig, damit Vertrauen entstehen kann. Ihr kennt das alle. Wenn kleine Kinder werden manchmal irgendwie auf eine Mauer gestellt oder einen Tisch und dann stehen die Eltern da und das Kind weiß genau, jetzt zählen wir. 1, 2, 3. Und bei 3 lässt sich das Kind fallen in die Arme der Eltern. Und es ist egal, wie hoch die Mauer ist, das Kind lässt sich einfach fallen. Manchmal müssen wir schnell hinrennen. Wow, gerade noch aufgefangen. Das hat das Kind nicht gemerkt. Das Kind hat einfach mal kurz in die Augen geguckt, wusste, bei 3 geht's los und ist gesprungen. Und so ist das. Dieses Kind hat nicht kontrollieren wollen. Dieses Kind hat nicht überlegt, was ist in meinen Möglichkeiten, wenn ich unten aufdotze und keiner mich aufgefangen hat. Dieses Kind wusste einfach, mein Papa, der kann das. Meine Mama, die kann das. Und die fängt mich auf. Und so ist es mit Gott. Unser Gott, der kann das. Unser Gott, der fängt uns auf. Und so dürfen wir loslassen von unseren Möglichkeiten und uns ausrichten wie das Kind auf die Möglichkeiten Gottes. Der Glaube kann auch wachsen und sollte auch wachsen. Wie kann ein Glaube mehr werden? Wie kann ein Glaube wachsen? Ein Glaube, das habt ihr gehört, entsteht durch die Beziehung zu Gott, aber er wächst auch, wenn wir diese Beziehung mit ihm pflegen und leben. Und dazu kommt, wenn wir Christus angenommen haben, der Heilige Geist, der in uns ist. Und der Heilige Geist schafft es in uns, diesen Glauben zu erwecken und zu schaffen. Und das Vertrauen zeigt sich nicht, wenn ich alles kontrollieren kann. Vertrauen zeigt sich dann, wenn ich eben nicht alles verstehen und erklären kann. Und wenn ich noch nicht alles sehen kann und doch für wahr und für möglich halte. Das ist Vertrauen zu Gott. Und dabei geht es nicht um meine Gefühle. Es geht nicht um die Situation, die ich um mich herum sehe, sondern es geht nur darum, welche Möglichkeiten Gott hat. Und so sagt Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und das ist schwierig. Das ist besonders schwierig für die Menschen unseres westlichen Kulturkreises. Sind wir nicht geprägt noch von Gedanken der Aufklärung? Verlass dich auf deinen Verstand. Nur was man erklären kann, ist die Wirklichkeit. Etwas anderes gibt es nicht. Und der Glaube ist aber anders. Der Glaube sieht in eine Dimension, die wir mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Der Glaube ist in der Lage, in eine geistliche, völlig reale Welt um uns herum zu schauen. Die Wirklichkeit ist dann nicht mehr das, was um uns direkt ist, sondern die Wirklichkeit ist das, was bei Gott möglich ist. Glaube gefällt Gott. Er liebt es, wenn wir uns in seine Arme fallen lassen, genau wie wir Eltern es lieben, wenn wir merken, unser Kind vertraut uns. Und so sagt auch Hebräer 11, vielleicht solltet ihr es mal lesen, Hebräer 11, Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Glaube berührt das Herz Gottes. Glaube bereitet ihm so eine große Freude. Und es bringt ihn in Bewegung. Wir haben auch etwas gelesen von einer Belohnung. Und ich glaube, wenn wir Gottes Träume erfüllen, dann wird er auch unsere Träume erfüllen. Nun kommen wir aber in einen Bereich, der für viele Christen herausfordernd, auch teilweise frustrierend ist. Denn ihr guten Bibelleser, ihr kennt auch die Stelle in Markus 9, Vers 23. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Leute, das ist eine steile Aussage. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Heilung für eine Krankheit ist möglich. Ein finanzieller Segen ist möglich. Die Wiederherstellung einer kaputten Ehe ist möglich durch den Glauben. Und wenn wir das dann nicht erleben, kommen wir in Selbstvorwürfe und wir sitzen da und sagen, Herr, dein Wort sagt, aber ich erlebe etwas anderes. Ist mein Glaube nicht stark genug? Und mein Herz wird eng und ich sage, Herr, ich will doch glauben. Ich will es. Wie wird's mehr? Und ich komme in so eine Enge rein. Kennt ihr das? Und wir sind ganz verzweifelt. Und da möchte ich euch heute Morgen ein paar Impulse mitgeben, was ich für mich erkannt habe. Also, wenn der Glaube nicht stark genug ist, möglicherweise, das muss ich ja auch noch zeigen, dann überlegen wir doch mal, wie könnte er denn ganz praktisch wachsen? Wie könnte er stärker werden? Also ich habe es vorhin schon gesagt, der Glaube entsteht, aber er wächst auch durch das Miteinander mit Gott und dem Heiligen Geist aus dieser Beziehung. Denn Glaube ist Vertrauen. Wenn wir diese Beziehung pflegen, dann wird etwas in uns aufstehen. Ein Vertrauen und ein Glauben. Aber es gibt noch etwas Entscheidendes, wo wir selber aktiv werden können. Da heißt es in Römer 10, Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Durch das Wort lernen wir Gott besser kennen. Wir erkennen mehr und mehr sein Wesen und merken, dass er ein liebender Gott ist, ein liebender Vater ist. Und durch dieses Kennenlernen des Studierens des Wortes Gottes wird unser Glaube wachsen. Aber das Wort Gottes an sich trägt eine große Kraft in sich. Wenn wir anfangen, es zu lesen, zu hören in der Predigt, nachzudenken und es, und das ist heute einer meiner Hauptpunkte, anfangen, es laut auszusprechen. Und in dem Moment wird Gottes Kraft freigesetzt. Und ich sage euch etwas, es kommt etwas in Bewegung. Wir müssen aktiv werden. Wir müssen anfangen, auszusprechen, was Gott zu den Themen unseres, deines und meines Lebens zu sagen hat. Und nicht, was um uns herum zu sehen ist. Wir sprechen Gottes Wirklichkeit und seine Möglichkeiten hinein in eine möglicherweise hoffnungslose, unmögliche, verkorkste Situation unseres Lebens. Durch das Aussprechen des Wortes Gottes wird sich hier etwas manifestieren. Und wisst ihr was? Wir sprechen das Wort aus und in der unsichtbaren Welt wird etwas geschehen. Diese Wahrheit, die wir aussprechen, diese Wirklichkeit ziehen wir aus dem Himmel herunter, bis sie in die Wirklichkeit, ins Sichtbare durchbricht. Und zwar diese Wirklichkeit, die wir um uns sehen. Seine Wirklichkeit ist da. Durch den Glauben werden wir sprechen und das zieht Gottes Möglichkeiten ins Sichtbare. Und wir sprechen so lange, bis sie im Sichtbaren ist. Und vorher hören wir nicht auf. Okay? Mit den geistlichen Augen schauen wir auf das, die Bibel sagt es so schön, ich liebe dieses Wort, was droben ist. Wir schauen auf Gott und lassen uns nicht abbringen. Das Wort Gottes ist ein Schatz und lasst es uns doch stärker ergreifen und anwenden. Was können wir denn noch anwenden aus dem Wort Gottes? Das Wort Gottes hat Verheißungen. Und so ist einer dieser Punkte, die ich euch bringe, Glaube ergreift die Verheißungen und die Zusagen Gottes. Psalm 33, Vers 4 sagt, denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und was er zusagt, das hält er gewiss. Und so möchte ich heute Morgen das aussprechen, eine Wahrheit. Gott hält sein Wort, es wird geschehen und er ist seinem Wort treu. Welche Verheißungen dürfen wir nehmen? Sind sie alle für uns? Nein, sind sie nicht. Es gibt spezielle Verheißungen. Es gibt Verheißungen für das Volk Israel. Es gibt auch Verheißungen für Ungläubige. Es gibt sehr persönliche Verheißungen. Denkt an Maria, als der Engel zu ihr kam und sagt, du wirst ein Kind bekommen, du sollst es Jesus nennen und es wird der Retter der Welt werden. Das ist keine Verheißung für mich, das ist eine Verheißung für Maria. Denn zwei Retter brauchen wir nicht, einer reicht. Okay, also mit ein bisschen Verstand und Erkenntnis merken wir, auch aus dem Kontext, darf ich das nehmen. Aber darüber hinaus gibt es ganz, ganz viele Verheißungen für uns. Ein Schatz. Und da heißt es, und das fand ich hochinteressant, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, ich habe das mal dazugefügt, Jesus Christus, ist das Ja, deshalb auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre durch uns. Und dieses durch uns verstehe ich so, naja, wir dürfen das nehmen für uns. Durch uns kommt es und wird zu einem Ja und Amen. Du und ich dürfen es nehmen. Und so nehme ich für mich persönlich die Verheißungen, die auf meine Situation, auf mein Leben passen und ergreife sie. Und dann fange ich genau an, das zu tun, was ich vorher gesagt habe. Ich gucke, gibt es Voraussetzungen für diese Verheißung? Es gibt Verheißungen, und zwar einige, die sind gekoppelt an Bedingungen, an Voraussetzungen. Also nicht einfach nur so Teile rausnehmen, sondern auch mal gucken, habe ich da auch noch ein paar zu leisten. Und wenn ich das aber für mich geklärt habe und sag, Herr, ich denke schon, dass ich das jetzt getan habe oder dass ich das erfüllt habe, dann dürft ihr mutig das nehmen. Ich glaube eher, dass wir es zu selten nehmen. Und es gibt ganz viele Verheißungen in der Bibel. Vielleicht ist es gut, wenn du gewisse Knackpunkte in deinem Leben hast, wenn du dir so ein kleines Buch nimmst und Verheißungen Gottes mal rausschreibst. Zum Beispiel, wenn du sehr ängstlich bist, dann nimm doch Verheißungen, wo Gott etwas dazu sagt oder Sorgen oder was auch immer. Und dann machst du dir dein eigenes kleines Verheißungsbüchlein. Und das nimmst du und wenn du anfängst zu beten, dann fang an, das auszubeten. Wir haben immer wieder Menschen, die schon längere Jahre, einige Jahre auf dem Weg mit Gott sind und trotzdem immer wieder an den Punkt kommen, dass sie daran zweifeln, ob sie wirklich erlöst und errettet sind. Sie fühlen es nicht immer und sie finden ihr Leben auch nicht besonders heilig und fromm. Also kommen sie zu dem Punkt und sagen, habe ich wirklich alles getan, was nötig war? Und ich möchte dir eine Verheißung zurufen, auf die du dich stellen darfst und die du ausbeten sollst. Wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Punkt. Okay? Und dann ist das das Fundament. Und dann geh die nächsten Glaubensschritte und geh nicht immer wieder zurück. Glaub es und nimm es. Wenn du, das ist die Bedingung, wenn du mit dem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du mit dem Herzen glaubst, dass er auferstanden ist, Bedingung, Bedingung, und ergreifst es, dann bist du gerettet. Amen. Amen. Mobbing, ein Thema unserer Tage. Ich kann jetzt nicht die ganze Liste von Verheißungen, das ist etwas, das dürft ihr tun, euer eigenes kleines Verheißungsbüchlein. Wir lesen in den Psalmen einiges darüber. Ach, der David, der war auch schwer geknechtet. Und ich habe es jetzt für euch so formuliert. Er wird dir Hilfe schicken und dich retten vor denen, die dir nachstellen und dich gehässig verleumden. Ja, Gott wird zu dir halten, er ist treu. Und dann fange ich an und sag: Herr, und wenn da jemand mich gehässig verleumdet und mir nachstellt und das total ungerecht ist, dann weiß ich doch, du bist treu und du wirst es für mich lenken. Wir haben gerade so eine Situation in der Familie. Joachim wird ganz hässlich gemobbt. Da wird das mal gerade ganz aktuell. Und dann rufe ich dir zu, mein Lieber. Bete das aus. Wir sprechen es. Wir danken Gott dafür, wir nehmen es, wir formulieren es in unseren Gebeten und dann wird es etwas von uns. Und das Wort wird seine Kraft entfalten, weil das Wort wahr ist und weil das Wort wirklich ist. Wie ist es mit persönlichen Zusagen, Prophetien? Manche von euch haben schon eine persönliche Prophetie erhalten. Ich habe schon einige persönliche Prophetien erhalten und weiß auch, dass viele von uns es einerseits glauben und andererseits ihre Mühe damit haben. Ob das, was wir dort hören, was uns zugesprochen wurde, auch wirklich glaubwürdig ist. Deswegen ein paar Worte dazu. Wenn du eine persönliche Prophetie erhältst, dann ist das Erste, was du tust und was auch ich tue, dass wir sie prüfen. Weil ich es als ganz wichtig erachte, möchte ich einen ganz schnellen Kurs da reingehen, wie wir es prüfen. Wenn diese Prophetie völlig jenseits deiner Möglichkeiten liegt, ist das kein Zeichen dafür, dass sie nicht von Gott ist. Denn Gottes Möglichkeiten sind anders. Das Nächste. Erzeugt es in dir einen Frieden? Erzeugt es in dir eine Ruhe? Denn der Heilige Geist, der in dir lebt, er würde dich unruhig machen. Auch wenn du es gerne hättest, aber hast du wirklich Frieden, dann ist das ein gutes Zeichen, denn der Friede Gottes regiert unsere Herzen. Zweitens gibt es eine Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und ich will es erweitern. Spiegelt diese Prophetie das Wesen Gottes wider? Könnte dir auch Jesus diese Prophetie direkt sagen? Bestätigt es ein früheres Reden? Wenn nicht, bitte um Bestätigung. Und ein vierten Punkt, da gibt es noch viel zu sagen, ist in dieser Prophetie etwas drin, was keiner wissen konnte. Ist in dieser Prophetie etwas genannt, was dein tiefster Herzenswunsch ist, worüber du noch nie mit jemand gesprochen hast. Denn Gott legt auch Wünsche in uns hinein und dann könnte das ein Zeichen für dich sein. Wenn diese Prophetie nun der Prüfung standgehalten hat, dann gibt es zwei Reaktionen, die möglich sind. Die erste Reaktion, wir warten auf die Erfüllung nach dem Motto, was kommen soll, wird kommen. Die zweite Reaktion fängt an, etwas mit dieser Prophetie zu machen. Die zweite Reaktion ist, wir nehmen die Prophetie, meistens kriegt man eine Audiodatei und schreiben sie auf. Vielleicht habt ihr auch ein kleines Buch für Prophetien. Ich habe das. Ihr schreibt es auf, ihr lest es laut, was Gott zu sagen hat. Ihr dankt Gott, als hättet ihr es bereits empfangen. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, damit umzugehen. Durch diese Gebete zeigen wir Gott, wir wollen das haben. Und wir wollen das, was du für mich willst. Aber das müssen wir doch sprechen. Unser Glaube darf mutig erwarten. Wer nichts erwartet, wird nichts bekommen. Wir haben dieses Lied gesungen und wir werden es nachher nochmal singen. Mutig komme ich vor deinen Thron und ich komme mit einer Erwartung. Jetzt eine Frage. Müssen wir jetzt noch was tun? Also wir arbeiten damit, wir sprechen es aus, wir danken Gott, aber ist jetzt eine Aktion gefordert? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ein Verfechter von denen, die sagen, ich glaube, Gott hat mich geheilt und deswegen lasse ich alle Tabletten weg. Das finde ich nicht glaubensstark. das finde ich ein bisschen wagemutig manchmal. So pauschal, versteht ihr? Es gibt Situationen, da sagt Gott es explizit, aber nicht generell. Wenn ihr das Gefühl habt, Gott ruft euch in die Mission, dann heißt es nicht, dass der erste Schritt ist, ihr kündigt eure Wohnung, gebt hier alles auf und setzt euch in den nächsten Flieger. Das finde ich gefährlich, weil Gott Zeitpunkte hat, weil Gott uns vorbereitet. Das heißt nicht, dass es nicht kommen wird, aber es kommt vielleicht nicht als erster Schritt. Ich sage euch, wie ich für mich damit umgehe. Ich kriege eine Prophetie, ich freue mich tierisch drüber, finde es total gut, was Gott für Pläne für mich hat. Und dann setze ich mich hin und dann sende ich ein Signal aus im Gebet. Und ich sage, Herr, wenn du das für mich hast, ich mache mich bereit. Ich will das. Es ist so eine gespannte Erwartung. Wisst ihr, ich habe früher gerne Leichtathletik gemacht. Und dann ich mochte den Sprint. Und dann habe ich mich vorbereitet in meinem Startblock. Und ich habe mir diese Strecke angeguckt. Ich wusste, das kommt auf mich zu. Ich musste noch warten. War noch kein Startschuss erfolgt. Aber ich hab's im Blick. Ich bin bereit. Ich bin in Erwartung. Und wenn dann der Startschuss kam, ja, dann habe ich nicht erst überlegt, will ich das oder will ich nicht. Dann war ich da. Versteht ihr? Und die Erfüllung der Verheißung ist nicht immer ganz so schnell wie bei diesem 100-Meter-Lauf. Aber die Erwartung, die wir aufbauen dürfen, ja. Und jetzt kommt was Interessantes dazu. Das klingt jetzt so stark und so dynamisch. Jetzt kommt das Wirken des Heiligen Geistes dazu, das ganz leise und sensibel ist. Und wir halten Ausschau. Aber es ist nicht die Stimme vom Himmel, die sagt, jetzt geht's los, wie der Startschuss. Nein, es kann sein, dass der Heilige Geist viel ruhiger und sensibler arbeitet. Und jetzt müsst ihr mit dem Heiligen Geist zusammen kommunizieren und gucken, was ich halte Ausschau, was ergibt sich um mich herum. Und wenn ihr dann merkt, wow, hier eröffnet sich auf einmal eine Möglichkeit, die früher nicht da war. Auf einmal lerne ich jemand kennen, der genau in diese Prophetie reinpasst. Auf einmal ergeben sich Dinge in meinem Leben, die haargenau dazu passen. Und dann merkt ihr, wisst ihr, das ist ein Zusammenspiel mit dem Heiligen Geist. Wow, in euch steigt etwas auf. Ich glaube, es geht los. Ich glaube, da öffnet sich etwas. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ihr sagt, ich bin vorbereitet. Ich habe das gecheckt. Ich gehe rein, ein Schritt. Und ich gehe mutig rein. Und jetzt tue ich's. Wenn ihr das noch nicht habt, dann müsst ihr abwarten. Da müsst ihr warten. Ich will euch eine ganz kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen, mit der Gefahr, dass ich etwas überziehe zeitlich. Ich habe in frühen Jahren gehört, Gott will, dass du lehrst. Okay, kann sein. Ich habe hier nicht oben gestanden. Jemand anders kam dann ganz kurz danach und sagt, du, ich habe einen Traum gehabt. Ich habe dich vorne auf der Kanzel gesehen, da wo Stefan steht. Und du hast gepredigt. Und ich habe gedacht, das wird ja immer wilder. Das war zu einem Zeitpunkt, da habe ich überhaupt nicht hier oben gestanden. Da habe ich noch nicht mal eine Ansage gemacht. Und ich sage, Gott, da muss viel passieren. Aber ich halte mich bereit. Und dann kam was ganz anderes. Dann habe ich angefangen, unten im Kindergottesdienst zu dienen. Und ich habe dort die Einleitung gemacht und das Wort vorbereitet. Und während ich mich so vorbereite, spricht der Heilige Geist zu mir und sagt, fang an zu predigen. Fang an, bei den Kindern zu predigen. Und wisst ihr was? Ich habe das gemacht. Das war meine Zeit der Vorbereitung. Ich habe diese Botschaften bei den Kindern genommen, als würde ich sie auch zu euch sprechen. Das waren nicht kleine Kinder, das waren Kinder, das waren Menschen, denen ich das Wort Gottes gebracht habe. Und dort habe ich das, was sich mir eröffnet hat, genommen. Was anderes hatte ich noch nicht. Mich hatte noch keiner gefragt, ob ich hier predigen will. Also habe ich die Tür genommen und habe gesagt, okay, ich tu's. Und dann hat Gott mehr getan. Und auch heute glaube ich, da kommt immer noch mehr. Ich habe eine große Erwartung. Das klingt jetzt einfach. Ist es aber nicht. Paulus hat so eine schöne Wortwahl. Ich liebe es. Er sagt immer wieder, ich will euch eines nicht vorenthalten. Ich möchte euch eines nicht vorenthalten. Es gibt auch Hürden. Ich habe ein Glück keinen Hürdenlauf gemacht, sonst wäre es mir vielleicht so ergangen. Unser Glaube ist umkämpft. Und deswegen, ich weiß gar nicht, habe ich die Folie? Nein. In Timotheus lesen wir, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wenn eine Prophetie und eine Verheißung längere Zeit nicht in Erfüllung gegangen ist, dann passiert etwas. Es kommen Gedanken des Zweifels. War die Prophetie doch richtig? Hat der Prophet sich vielleicht geirrt? Ich weiß nicht. Ich merke das nicht. Ich habe doch schon alles getan. Diese Zweifel, wenn wir sie zulassen, bringen uns in negative Gedanken hinein, in eine Spirale. Dazu kommt Enttäuschung, dazu kommt Verbitterung. Und am Ende ist das, was wir an Glauben hatten, geraubt. Lass das nicht zu. Der Glaube ergreift und lässt den Zweifel nicht zu. Ich sage nicht, dass kein Zweifel kommt. Das ist normal. Ich glaube nicht, dass wir die Glaubenshelden sind, die ohne jeglichen Zweifel da immer durchgehen. Diese Zeiten hat jeder von uns. Aber passt auf, wenn ihr merkt, hier entstehen Zweifel, lasst euch nicht weiter auf diese Gedanken ein. Sondern passt auf, seid wachsam. Wenn ihr das merkt, sagt ihr, ich will das nicht. Und dann nehmt ihr das Wort Gottes und baut euren Glauben wieder auf. Der Kampf findet in den Gedanken statt. Und der Teufel versucht alles, um eure Gedanken zu infizieren und euren Glauben zu rauben, damit die Verheißung nicht in Erfüllung kommt. Und ich empfinde, dass wir manchmal da sehr blauäugig sind. Das ist so ähnlich wie als das Volk vor dem verheißenen Land stand. Die Kundschafter wurden ausgeschickt. Und dann stellen wir uns das so vor. Der Kundschafter kommt da nach Kanaan, klopft an, der Riese macht ihm auf. Und er sagt, guten Tag, ich komme aus Ägypten und ich habe da so, oder wir haben da so eine Verheißung und eine Prophetie und euer Land wird jetzt unser neues Zuhause. Und der Riese überlegt einen Moment und sagt, okay, ich packe gerade noch meine Sachen, bin in einer Viertelstunde weg. Leute, glaubt ihr, den Teufel interessiert, was Gott euch gesagt hat? Der lässt sich doch nicht abbringen davon, alles zu tun, um das zu verhindern. Wollen wir es oder wollen wir es nicht? Da müssen wir darum kämpfen. Wir kämpfen, indem wir festhalten an dem, was Gott gesagt hat. Eine weitere Geschichte. Unser Glaubensvorbild Abraham. Oder wie er eigentlich am Anfang hieß, Abram. Abram und seine Frau Sarai konnten keine Kinder bekommen. Als er 75 Jahre alt war, hat Gott zu ihm gesprochen, ihm eine persönliche Zusage gegeben. Abram, du sollst Nachkommen haben. Okay, sagt Abram, ist 75, seine Frau ist etwas jünger. 10 Jahre warten sie. Wow, 10 volle Jahre. Das ist eine Menge. Und dann verlässt sie ihre Geduld und ihr Glaube bröckelt. Das war zu lang des Wartens und des Hoffens. 10 Jahre, Gott hat bestimmt was anderes gemeint. Und Sarai nimmt die Sache selbst in die Hand und sagt, jetzt wollen wir doch mal gucken, ob diese Verheißung doch in Erfüllung geht. Und sie schickt ihrem Mann ihre Magd und sagt, bitte zeuge ein Kind mit ihr und das soll unser Nachkomme sein. Nach 24 Jahren, nachdem Abram die Verheißung von Gott bekommen hat, 24 Jahre, manche von euch sind hier erst 24 Jahre. Nach 24 Jahren kommt Gott wieder zu Abraham und sagt, Abraham, dass dieser Sohn mit deiner Magd, der Ismael, das war nicht der Sohn der Verheißung. Ich wollte wirklich, dass du mit deiner eigenen Frau ein Kind hast. Oh wei, jetzt wird's ja noch unmöglicher. Abraham war 99 und seine Frau war 90. Die haben zwar ein bisschen länger gelebt, aber das mit der Fruchtbarkeit war da auch nicht mehr so mit 90. Aber jetzt passiert etwas. Und das ist ein Schlüssel. Das finde ich hochinteressant. Gott sagt zu Abraham, Abraham, das Erste, was du jetzt tust, du änderst deinen Namen. Du heißt nicht mehr Abraham, du heißt ab jetzt Abraham. Wisst ihr, was der Name bedeutet? Vater von vielen. Abraham, das ist deine Bestimmung. Das ist deine Identität. Könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert ist? Der Abraham hatte eine Riesenfamilie. Er hatte unheimlich viele Angestellte. Und überall musste er jetzt hingehen und sagen, und übrigens, bitte nenn mich jetzt Abraham. Das ist mein neuer Name. Und dann haben die Leute gesagt, hä, wieso das denn? Wieso änderst du deinen Namen? Und dann fing er an. Also weißt du. Und sie haben sich die ganze Zeit mit diesem Namen beschäftigt. Und die Leute haben es vielleicht vergessen. Und immer musste er sagen, ich heiße Abraham. Abraham, bitte nenne mich Abraham. 3 Monate später war seine Frau schwanger. Warum? Ich glaube, weil er anfing auszusprechen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Er sollte Vater von vielen sein. Und das ist ein Teil unseres Glaubenskampfes, das Aussprechen. Es gibt einen weiteren Faktor, und das ist die Beharrlichkeit. Glaube ergreift und ist beharrlich. Die Bibel sagt uns, wir sollen beharrlich und ausdauernd sein. Das wird in uns Charakter bilden. Das wird uns Geduld geben. Und es wird innere Stärke geben. Und dann gibt es auch so Bibelstellen, klopft unaufhörlich und es wird euch aufgetan. Das ist natürlich so ein Thema, ist nicht ganz so populär in unserer Zeit, Ausdauer zu haben. Alles muss schnell gehen. Wir kochen schneller, wir reisen schneller, wir produzieren schneller. Und jetzt erwarten wir, dass Gott sich unserem Tempo anpasst. Und das bitte besonders bei Gebetserhörungen. Wir starten begeistert mit dem Gebet um etwas. Und wenn dann Ausdauer gefragt ist, geht uns meistens die Puste aus. Das ist menschlich, das ist normal, das soll jetzt keine Korrektur von hier oben sein. Aber wisst ihr was? Selbst Jesus brauchte Ausdauer. Könnt ihr euch erinnern an die Begebenheit im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Kreuzigung? Es war nicht ein Gebet. Jesus stand 3 Stunden in einem Gebetskampf. Und er war so intensiv, dass er Blut geschwitzt hat. Aber warum lässt Gott uns so lange warten? Warum? Was hat es für einen Sinn? Es ist so schwer. Mensch, Gott. Es wird doch auch schneller gehen. Also von mir ein paar Gedanken dazu. Ich glaube, Gott möchte, dass wir tatsächlich Geduld lernen. Und das musste ich in meinem Leben sehr oft und sehr lange. Es ist eine meiner schlechtesten Eigenschaften, Geduld zu haben. Wir sollen uns bewähren. Manchmal ist der Zeitpunkt nicht der richtige. Gott hat einen besseren Zeitpunkt. Aber ich will mit euch ein paar Gedanken teilen, die ich für mein Leben so dermaßen inspirierend fand, dass sie mein ganzes Gebetsleben revolutioniert haben. Ich glaube, wir müssen beten, bis das benötigte Maß an Kraft voll ist. Ich will es euch erklären, was ich damit meine. Wenn wir beten, ist es nicht so, dass wir sagen, bitte Gott, kannst du jetzt aus dem Himmel anfangen zu handeln? Das Gebet geht hoch und das Handeln kommt von oben. meine Vorstellung, und wir dürfen da auch gerne noch später ins Gespräch zu kommen, ob ihr das teilen könnt, ist anders. Ich glaube, in dem Moment, wo wir beten, lösen wir persönlich eine Kraft aus. Wenn Christus und der Heilige Geist in uns leben, sind wir ein Tempel des Heiligen Geistes. Und durch Glauben werden Ströme lebendigen Wassers von unserem Leib fließen. Ströme, die Leben bewirken. Durch unsere Gebete ausgelöst wird unmittelbar Kraft freigesetzt und kann fließen. Es kommt etwas in Bewegung, Leben entsteht. Kraft ist messbar. So eine physikalische Kraft. Können wir über physikalische Formeln, können wir sie messen? In dem Fall, naja, es gibt verschiedene messbare Ebenen. Könnt ihr euch an den Bibelvers erinnern? Gott gibt einem jeden von uns ein Maß, messen, Maß, eine Portion des Glaubens. Und dieser Glaube darf dann aber mehr werden. Und er darf wachsen. Wir lesen auch in der Bibel, es gibt verschiedene Stufen von Gnade, von Liebe, eine größere Liebe, eine größere Gnade. Also das heißt, ich hoffe, ich kann euch noch halten. Das ist jetzt nicht ganz einfach. Das heißt, dass die Kraft, die durch uns fließt, nicht immer gleich groß ist. Ein Beispiel, damit ich nicht hier so im luftleeren Raum euch irgendetwas erzähle. Als Jesus in Nazareth, seiner Heimatstadt, war, steht in der Bibel, war die Kraft wegen des Unglaubens der Leute nicht groß genug, als dass er ein Wunder tun konnte. Er konnte nur einige wenige Kranke heilen. Der Unglaube der Leute blockierte den Kraftstrom. Kraft ist real. Um etwas bewirken zu können, braucht es ein Maß an göttlichem Kraftstrom, der in der geistlichen Welt freigesetzt werden muss, so ähnlich wie Strom. Wenn ich eine Taschenlampe anmache, brauche ich nicht so viel Energie, als wenn ich dieses ganze Haus erleuchten wollte. Und so glaube ich, dass es Dinge gibt, die brauchen mehr von dieser göttlichen Kraft, um in Erfüllung zu gehen, als andere. Zurück zu unserem Beispiel. Die Kraft von Jesus reichte, um einige wenige Kranke zu heilen. Für ein Wunder war es zu wenig. Zweites Beispiel. Die Jünger heilten und trieben Dämonen aus. Jesus hatte ihnen die Vollmacht dazu gegeben. Als ein mondsüchtiger Junge kam, konnten sie ihn nicht heilen. Erst als Jesus kam, ist der Dämon ausgefahren. Das heißt, wie ich eben schon gesagt habe, ich glaube, dass unterschiedliche Dinge auch ein unterschiedliches Maß an Kraft brauchen. Und jetzt gebe ich euch die Bibelstelle. Oh, die fehlt. Gut, Moment, vielleicht kommt sie noch. Nee, sie kommt nicht mehr. In Epheser 3, Vers 20 steht, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Gott hat alle Kraft. Er hat nicht zu wenig Kraft. Er hat über die Maßen mehr Kraft, als wir nur erdenken können. Aber was fließt, ist das, was gemäß durch uns fließt. Ich glaube, dass die Kraft, die fließt, direkt proportional oder direkt in Verbindung steht mit unserem Glauben. Denn der Glaube ist, der es möglich macht. Und deswegen glaube ich auch, vielleicht sind das neue Gedanken für euch, dass dieses unterschiedliche Maß, was jeder Einzelne über den Glauben hat, und das unterschiedliche Maß, was ein Wunder braucht, die Ursache dafür ist, dass die meisten Gebetserhörungen nicht sofort passieren. Ich stelle mir das so vor. Mit jedem Gebet, was ich spreche, wird Kraft freigesetzt, wird Kraft fließen, wird eine Portion Kraft freigesetzt. Und ich bete so lange, bis genügend Kraft da ist, dass das Wunder geschehen kann. Ein paar Beispiele aus der Bibel. Als Elia bei der Witwe war, deren Sohn gestorben war, hat sie ihn gebeten, bitte bete, dass er auferweckt wird. Elia hat 3 Mal gebetet. Hatte er es bei den ersten beiden Malen falsch gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Kraft, um einen Toten zu erwecken, jede Menge ist. Immens ist, so dass ein Prophet wie Elia 3 Mal gebetet hat. Und mit jedem Gebet, was er gesprochen hat, ist lebensspendende Kraft von ihm geflossen. Wieder Elia musste 7 Mal beten, bis es geregnet hat. Und jedes Mal sagte er zu seinem Knechten, guck mal, ob schon eine Wolke da ist. Noch nicht? Okay, ich bete weiter. Er hat so lange gebetet, bis das Verheißene kam. Und er war beharrlich. Als das Volk Israel Jericho einnehmen sollte, sie hatten die Verheißung, sie werden es einnehmen. Es brauchte genau 13 Mal der Umrundung von 600.000 Menschen, die in meiner Vorstellung bestimmt nicht nur still waren, sondern als sie gelaufen sind, inständig leise gebetet haben. Und dann am Ende der 13. Runde mit 600.000 Leuten ein heiliges Gebrüll angestoßen haben. Was glaubt ihr, was sich da für eine Kraft in der unsichtbaren Welt entfaltet hat? Sie sind an 6 Tagen einmal gelaufen und am 7. Tag 7 Mal, richtig? Und da komme ich auf 13. Oder, Pastor, korrigier mich, bin ich falsch? Okay, es kamen gerade so Blicke. Es kann sein, dass diese Gedanken für euch ein wenig neu sind. Vielleicht seht ihr sie anders. Aber wisst ihr was, wenn wir sonntags hier unsere Fürbitte machen, wisst ihr, was ich denke? Ich denke an Jericho. Ich denke an die geschlossene Mannschaft der Israeliten, die etwas im Auge hatten und wussten, wenn wir gemeinsam jetzt vor Gott stehen und dann beten, dann wird es geschehen. Und wenn wir gemeinsam hier beten, dann wird ganz real göttliche Kraft freigesetzt. Und in der Vorbereitung habe ich gemerkt, dass das ein Wort für die Gemeinde ist. Das ist wirklich ein Schatz, den wir haben. Und wir sollten dieses Fürbittegebet ganz hoch achten. Wenn wir gemeinsam uns eins machen und vor Gott kommen und sagen, in deinem Namen soll die Kerstin gesund sein. In deinem Namen wird der Tumor vom Volker verschwinden. Dann wird Kraft freigesetzt. Gott müsste nur ein Wort sprechen. Aber wisst ihr was? Er hat sich festgelegt. Er will das, was hier auf Erden geschieht, durch uns Menschen tun. Diese Vorstellung, dass jedes Mal, wenn ich bete, etwas an Kraft freigesetzt wird, hilft mir, ausdauernd zu sein. Denn jedes Gebet, was ich spreche, ist nicht vergeblich. Jedes Gebet, was ich spreche, wird benötigt, bis das Maß erreicht ist. Jeder Tropfen, der in die Wassertonne fällt, wurde benötigt, damit das Maß erreicht war, dass sie überläuft. Und wenn der Tropfen auch noch so klein war, wenn wir nur ausdauernd bleiben, jedes Gebet, was du jemals irgendwann gesprochen hast, war nicht vergeblich. Dieses Gebet war ein Teil der Gebetserhörung. Und ob ich mich gut fühle oder nicht, und ob ich denke, Herr, was soll dieses kleine, schlechte Gebet aus einem zaghaften Herzen, dann sagt Gott heute Morgen, und dieses Gebet nehme ich und bewahre es auf, und es wird kommen, die Erfüllung der Verheißung. Ich komme zum Schluss meiner Predigt und möchte einen letzten Punkt noch bringen. Und was ist, wenn bis zu eurem Lebensende die Krankheit nicht geheilt wurde, das Problem nicht gelöst wurde? Ist Gott da nicht treu gewesen? Stimmt das nicht, was wir gelesen haben, dass er zu seinem Wort steht? Doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, dass wir einen größeren Blick brauchen über das, was Gottes Plan ist. Er hat einen Heilsplan. Und dieser Heilsplan hat ein ganz großes Ziel, dass so viele Menschen zur Errettung kommen, wie es nur geht. Und das ist sein Ziel. Und dafür leben auch wir, dass so viele Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, damit sie gerettet werden und mit uns in der Ewigkeit sein dürfen. Unser Leben ist nur eine ganz kleine Spanne im Vergleich zur Ewigkeit. Ist es nicht der größte Schatz, der größte Segen, den wir haben können, wenn wir Gott erkannt haben und Jesus in unserem Leben haben? Ist es nicht der größte Schatz, wenn wir wissen, wir haben eine Zukunft nach dem Tod? Dann fängt erst das richtige Leben an. Das hier ist nur ein Vorgeschmack. Und deswegen können wir sowas auch erdulden, wenn wir diesen Blick auf die Ewigkeit haben. Hier hat das Reich Gottes begonnen, in einer sündigen Welt um uns herum. Aber am Ende wird es vollendet sein. Und am Ende wird jede Träne abgewischt sein. Und am Ende wird jeder Schmerz vergangen sein, wenn es vollendet ist. Heute haben wir einen Geschmack. Auch heute erleben wir es. Auch heute wollen wir glauben. Aber am Ende wird es vollkommen sein. Wenn ihr heute einen verfolgten Christen in China fragt, hör mal, wie geht's denn dir damit? Fühlst du dich verlassen von Gott? Oder wir haben einen, der weiß, dass er zum Märtyrer wird, der schon im Gefängnis sitzt. Auch da kann Gott noch eingreifen, aber der sich direkt mit dem Tod auseinandersetzt. Wisst ihr, ich habe viele Zeugnisse gehört, dass diese Leute gesagt haben, Jesus Christus ist mein Schatz und mein Segen. Und wenn durch mein Leben, das jetzt getötet wird, das Reich Gottes ausgebreitet werden kann, wenn durch mein Leben, ich habe es doch schon längst gefunden, ich habe es doch in Jesus schon längst ergriffen, aber wenn durch meinen Tod mehr Menschen zum Glauben kommen können, dann will ich es tun. Es ist der größere Plan. Es mag für euch vielleicht nur ein einfacher Trost sein, aber das ist Gottes Plan. Er liebt den Einzelnen, er kümmert sich um deine Nöte, aber sein größter Herzschlag ist es, dass so viele Menschen wie möglich gerettet werden. Was die Predigt sagt ja auch was zu mir. Ich habe sie vorbereitet. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. Auch wenn ich nicht alles verstehen kann, auch wenn ich nicht alles erklären kann, auch wenn ich mal Zeiten des Zweifels habe, so möchte ich doch festhalten an dem, was das Wort Gottes sagt und weiter glauben, dass Gott treu ist. Ich habe mich entschieden, bewusst alles zu tun, was meinen Glauben stärkt. Ich will es aktiv tun und das ergreifen. Und ich möchte festhalten. Und ich werde jetzt, manchmal haben wir einen Aufruf nach der Predigt. Und ich werde heute keinen Aufruf machen, das Lobpreisteam kann noch mal kommen, dass ich euch jetzt nach vorne rufe. Wisst ihr was? Lasst es mal einen kleinen Moment sacken. Glaube ergreift. Glaube nimmt. Glaube erwartet und das zeigt sich. indem wir auch aktiv werden. Und so möchte ich die bitten, die sagen, ich habe eine Krankheitsnot, ich habe ein Problem, wir haben ein Problem in der Familie. Ergreift das und zeigt euren Glauben, indem ihr nach dem Gottesdienst nach vorne kommt. Aber ihr müsst kommen. Ihr müsst es euch holen. Und dann wollen wir mit vielen Betern zusammen ein Feuerwerk der Kraft Gottes fließen lassen. Und wir wollen gemeinsam beten. Und wir haben die Zeit dafür und wir haben genug Beter dafür, dass jeder, der kommt, auch etwas empfangen darf. Und für jeden wird gebetet werden. Und wenn heute Morgen hier jemand ist, der sagt, ich habe diese Entscheidung für Gott noch nicht getroffen. Ich habe noch keine Entscheidung getroffen, aber ich würde auch gerne einen Schritt des Glaubens wagen. So bitte ich auch dich, aktiv einen Schritt des Glaubens zu machen und vielleicht das erste Mal in deinem Leben mit uns gemeinsam auszusprechen, Jesus, du sollst mein Herr sein. Und auch das dürfen wir nachher tun. Und es liegt an euch, ob ihr heute im Glauben es euch nehmt. Und wir sind gerne bereit, euch zu dienen. Amen.